Ja, das Thema habe ich genannt, das Konzil zu Nicäa im Jahr 325 und das Gedenken 2025, Grund zum Feiern und Punkt, Punkt, Punkt. Das und was danach kommt, kann dann jeder selber nochmal ausfüllen. Jedenfalls ist klar, dass 2025 die Kirchen in Ost und West ein Jubiläum begehen, also evangelisch, katholisch, orthodoxe, eigentlich alle weltweit, nämlich 1700 Jahre Konzil von Nicäa. Das war das erste ökumenische Konzil überhaupt, also dass verschiedene Kirchen zusammenkamen. Und eng verbunden damit ist das Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel. Kommt da noch drauf? Auf der Grundlage der ersten Fassung von 325 wurde das dann 381 auf dem Konzil von Konstantinopel so zusammengestellt, wie wir es heute kennen, deswegen dieser Doppelname, Nicäa Konstantinopel. Und das ist eigentlich das Glaubensbekenntnis, was alle Kirchen verbindet. Nicht das Apostolische, was wir so beten, das kennen die Orthodoxen kaum oder wenig, die haben nichts dagegen, aber das eigentliche ökumenische Glaubensbekenntnis ist dieses Nicänum. Und auch sonst wurden auf diesem Konzil in Nicäa entscheidende Weichen gestellt. Und diese Weichen haben die Kirchen aller Konfessionen bis hin zu Christen, die sich für konfessionsunabhängig halten, also ganz frei sind oder für sich leben, weit mehr geprägt, als vielen bewusst ist. Wenn wir zum Beispiel vom dreieinigen Gott reden, dann verdanken wir das dem Konzil von Nicäa. Das steht ja nicht in der Bibel. Zumindest wurden da die Grundlagen dafür gelegt. Und Nicäa sorgte für eine neue Einheit unter den anwesenden Bischöfen und den Gemeinden oder Kirchen, die sie vertreten haben. Und diese Einheit, die dort erzielt wurde, wurde dann aufs gesamte Römische Reich ausgeweitet. Ich formuliere es mal so, wurde ausgeweitet auf alle Kirchen. Und so sollten Ketzereien und Streitereien und Spaltungen überwunden werden, beendet oder verhindert werden. Und das ist zunächst mal ein edles Anliegen oder kann eins sein und ist natürlich Grund zum Feiern. Und trotzdem lohnt es sich, da noch etwas näher hinzuschauen. Und ich würde einladen, dass wir da zunächst mal dieses Glaubensbekenntnis miteinander sprechen. Und dann auch nochmal drüber reden. Du kennst sicher aus manchen Gottesdiensten, aber es jetzt nicht, steht auch im Gesangbuch drin, aber wird nicht so häufig gebetet und hat es durchaus in sich. Wir beten das ruhig mal miteinander. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.
Was fällt euch da so auf, wenn ihr es mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis vergleicht? Alles drin, was man braucht und viel länger. Ja, das muss nur mal schauen, wie es gemeint ist. Den Heiligen Geist, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Das und dem Sohn habe ich schräg gedruckt, weil das später dazugekommen ist und die Orthodoxen lehnen das ab oder streiten sich bis heute, ob das und dem Sohn, ob man das so sagen kann. Wenn man biblisch formulieren würde, der aus dem Vater durch den Sohn hervorgeht, wäre es biblisch exakt, aber darauf kann man sich offenbar auch nicht einigen. Und dann der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, könnte man so verstehen, dass wenn wir den Vater und den Sohn anbeten und verherrlichen, dass der Heilige Geist automatisch mit angebetet wird. Es ist aber offensichtlich so gemeint, dass er genauso wie der Vater und der Sohn angebetet und verherrlicht wird. Und darüber müsste man von der Bibel her nochmal reden. Oder würde ich da nochmal reden? Was hier auffallen könnte, ist der Anfang von Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn haben wir auch, aber dann wird das nochmal so erklärt. Aus dem Vater geboren, vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater und so weiter. Das wirkt vielleicht erstmal ungewöhnlich, wenn man das heute hört und wenn man das einmal erklären soll, wird es noch schwieriger. Und da sind wir auf der Spur der Entstehung dieses Glaubensbekenntnisses. Vorausgegangen waren dem Konzil lange Diskussionen und Streitereien, wer nun Jesus ist. Ist er Gott oder Mensch oder beides? Und wenn er Gott ist oder Gottes Sohn, war er das schon immer? Oder ist er von Gott erst geschaffen worden als sein Sohn, also mit der Schöpfung? Oder vielleicht erst bei der Taufe als Gottes Sohn adoptiert worden, wo Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und darüber gab es umfangreiche Streitereien in der Christenheit. Und die Antwort, die gefunden wurde oder festgelegt wurde, lautet, Jesus ist beides, Gott und Mensch, und zwar 100%, beides 100%. Und ich sage mal, das ist wichtig, weil nur so die Erlösung von uns Menschen durch Gott möglich ist. Also nur ein Mensch kann uns nicht erlösen und nur Gott wäre so weit weg, dass es auch nicht geht. Also die Erlösung, die hängt daran, dass Jesus tatsächlich sowohl Gott als auch Mensch ist und man kann das nicht auseinander dividieren. Man kann nicht sagen 50-50, sondern beides 100%. Und dann hat man eben formuliert, Christus ist wahrer Gott, nicht in der Zeit und aus dem Nichts geschaffen, sondern aus dem Wesen Gottes des Vaters gezeugt und deshalb Wesens eins oder von derselben Substanz mit dem Vater, eines Wesens mit Gott, dem Vater. Das ist jetzt sehr kompliziert und philosophisch ausgedrückt und ein ganzer Teil davon ist in dieses Glaubensbekenntnis eingeflossen. Die Schöpfung war ja aus dem Nichts, ja, Gott sprach, es war vorher nichts da und so weiter. Und das betrifft eben auf Jesus nicht zu, sondern Jesus war schon immer da, dann nicht geschaffen, aber gezeugt, wie man das im Einzelnen kann man tiefsinnig werden. Jedenfalls, er ist kein Geschöpf, sondern immer schon Gott sozusagen. Und das etwas kompliziert formuliert und darauf hat man sich dort geeinigt. Eines Wesens mit Gott, dem Vater. Ist klar, dass wir an einen Gott nur glauben, biblisch, und jetzt aber eher eines Wesens mit Gott, dem Vater. Da haben wir zwei, die eines Wesens sind. Es blieb in der Zeit noch offen, ob man innerhalb dieses einen Wesens Gottes zwei oder drei Personen unterscheiden soll. Also den Vater und Sohn nur oder noch jemanden dazu. Es gab schon heidnische Göttertriaden, also so dreifach Götter sozusagen, die gibt es auch auf Statuen. Und so bot sich eher die Dreizahl an.
Und einige Zeit wurde diskutiert, ob die dritte Person der Gottheit die Gottesmutter Maria sein sollte oder der Heilige Geist. Das wurde mal eine Zeit lang diskutiert, man suchte drei und hat sich dann schließlich auf den Heiligen Geist geeinigt, so wie wir das heute kennen. Ist eine Entwicklung, die interessant ist oder vielleicht auch bezeichnend, die viele nicht wissen. Und ab dem 5. Jahrhundert galt dann das Glaubensbekenntnis von Nicäa als unantastbare Glaubensnorm. Also da war das dann festzementiert und wehe, jemand sagte was anderes. Aber zum nächsten Punkt, der dreieinige Gott, die Lehre von der göttlichen Trinität. Wie schon angedeutet, legte das Konzil von Nicäa den entscheidenden Grundstein für die Ausbildung der Trinitätslehre. Biblisch völlig klar ist, wir glauben nur an einen Gott und nicht an drei. Das ist, also wenn was eindeutig ist, dann ist das eindeutig in der Bibel. Und man kam dann auf die Formel, ein Gott in drei Personen, beziehungsweise eine Wesenheit, drei Hypostasen oder eine Substanz, drei Personen. Verstanden? Schwierig, ne? Also drei Hypostasen und eine Substanz, drei Personen, eine Wesenheit. Mal abgesehen davon, dass kein Mensch Gott wirklich erkennen und verstehen kann, hier wurde wohl versucht, mit Begriffen griechischer Philosophie die biblischen Aussagen über Gott, Jesus und den Heiligen Geist zu systematisieren. Und das ist zunächst mal eine beachtliche Denkleistung. Das mal so auszudrücken oder auf diese Formel zu kommen. Und vielleicht ist die Lehre der göttlichen Dreieinigkeit der genialste menschliche Gedankenschluss überhaupt. Ein Gott in drei Personen und trotzdem einer und trotzdem drei. Und das feiern wir ja jedes Jahr zur Trinitatis. Gestern ist er übrigens der einzige kirchliche Feiertag, der nicht das Tun oder Heilshandeln Gottes feiert, sondern wir feiern ein von Menschen festgelegtes Dogma. Das ist durchaus interessant, unterscheidet sich von allen anderen Festen. Ja, Weihnachten, Jesus geboren und Ostern auferstanden und so weiter. Nur Trinitatis ist ein Ereignis, was Menschen eigentlich herbeigeführt haben, dass sie ein Dogma gefunden oder beschlossen haben.
Trinitatis, das bedeutet da
Dreieinigkeit. Ne? Klar ist, Nicäa 325 bis 2025 und auch Trinitatis laden uns ein, nicht gedankenlos von Gott zu reden oder zu ihm zu beten, sondern uns bewusst zu machen, mit wem wir es zu tun haben. Und dieses Geheimnis, wer Gott ist, kann man eigentlich immer nur wieder neu buchstabieren. Und ich denke auch, dass wir als Menschen über das Buchstabieren nicht hinauskommen. Vor allem gebührt diesem Gott unsere Anbetung. Und ganz grundsätzlich möchte ich sagen, eine Theologie, die nicht aus der Anbetung kommt und zur Anbetung führt, führt ganz gewiss in die Irre. Eine Theologie, die nicht aus der Anbetung kommt und zur Anbetung führt, führt ganz gewiss in die Irre. Und keine Theologie kann Gott in den Griff bekommen. Es geht nicht, wir sind Menschen, er ist Gott. Aber sie kann und soll von Gott ergriffen vom Höchsten reden. So rum wird ein Schuh draus. Und dabei beachten wir bitte, irdische Geheimnisse können mit wissenschaftlichen Methoden erforscht werden. Das geht und das machen wir. Himmlische Geheimnisse können uns nur durch Offenbarung mitgeteilt werden. Und die kann dann, was uns der Himmel mitteilt oder offenbart, das kann und muss dann der Verstand nachbuchstabieren und versucht das dann in menschliche, verständliche Worte zu bringen. Ob die Entwicklung oder Entstehung der Trinitätslehre so eine Offenbarung ist, kann man fragen, vielleicht auch dankbar annehmen. Aber egal, ob wir uns eine Erkenntnis erarbeiten oder ob sie uns offenbart worden ist, biblisch klar ist, sie bleibt Stückwerk. Alles, was wir formulieren können oder erkennen können, bleibt Stückwerk, so vollkommen das auch erscheint. Und die Lehre der Trinität erscheint sehr vollkommen und ganz rund und ganz ausgeklügelt. Von 1. Korinther 13 her ist es trotzdem Stückwerk. Also es kann nicht mehr sein. Deshalb nächstes Kapitel Fragen und Hinweise. Da ist zunächst mal die Frage, ob Fragen und weitere Hinweise überhaupt erlaubt sind. Eigentlich ja nicht. Denn offiziell ist seit langem alles klar und festgelegt. Punkt. Das feiern wir und pflegen wir. Unser Bekenntnis darauf ist verpflichtend. Also wer in der Kirche oder Kirchenvorstand mitarbeitet, muss sich darauf verpflichten. Punkt. Fertig. Interessant ist, wenn man es doch in Frage mal stellt oder gewisse Fragen mal andeutet, was für heftige Reaktionen da kommen können. Und ich frage mich, warum die so heftig sind. Ob wir Gott so verteidigen müssen oder was sich da eigentlich rührt. Ist eine Frage, die ich einfach habe an der Stelle. Ich kann nur sagen, dass in meinem Fleisch so manche Frage und Beobachtung sitzt wie so eine Art Stachel und mir ist noch nicht gelungen, all diese Stachel wirklich rauszuziehen. Die sitzen immer noch drin. Und dann nenne ich mal einiges. Zunächst mal die Frage mit hebräischem und griechischem Denken. Die Frage lautet, kann man hebräisch Gedachtes und Offenbartes ohne Verlust, Verfälschung und weitere Zusätze in Gefäßen griechischer Denkart und Philosophie erfassen? Geht das? Ich nehme etwas aus hebräischem Denken heraus und gieße das in ganz andere Form, nämlich in griechisches Denken hinein. Ist so ein Systematisieren nach griechischer Denkart der Bibel angemessen? Interessant ist, dass unsere Wurzel, damit meine ich jetzt das Judentum, gar keine Dogmatik oder Systematik kennt. Das ist doch direkt verboten, dass man so eine systematische Theologie oder Dogmatik überhaupt aufstellt. Das gibt es dort nicht. Sondern im biblisch-hebräischen Denken kann man verschiedene Erkenntnisse stehen lassen. Man kann Dinge von verschiedenen Seiten betrachten und das bleibt stehen. Die hebräische Sprache kennt zum Beispiel kein Aber, die kennt nur ein Und. Unsere Sprache übersetzt dann oft mit aber, das kann man mit sehen, aber eigentlich steht dort immer und, wo wir aber sagen, und. Das griechische Denken fasst die Dinge zusammen und versucht die Gegensätze aufzulösen, also das bekannte These, Antithese, Synthese, was wir so haben, das ist im Hebräischen völlig fremd und macht die Bibel an keiner Stelle. Aber jetzt haben wir es versucht, diesen biblischen Bestand so irgendwie zu erfassen und zusammenzubringen. Kann das eigentlich gelingen? Ist zumindest eine Frage. Geht das? Passt das? Oder bleibt da was auf der Strecke? Oder schleicht sich auch vielleicht was rein aus der griechischen Philosophie, was in der Bibel eben nicht da ist? Ist eine Frage, ich will die nicht beantworten, aber die Frage steht. Dann Vater, Sohn, Heiliger Geist und Maria. Völlig klar ist, Christsein bedeutet, wir haben eine persönliche Beziehung zu dem Gott Israels, der der einzige Gott ist und damit auch der Gott aller Völker. Ebenso haben und brauchen wir eine Beziehung zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Das ist ganz klar so. Wenn wir die Bibel zusammenfassen wollten, dann finden wir, Gott kommt durch Jesus Christus im Heiligen Geist zu uns. Und wir kommen durch Jesus Christus im Heiligen Geist zu Gott. Wir sollen zum Beispiel im Heiligen Geist beten, durch Jesus Christus oder in seinem Namen beten, und zwar zu Gott, dem Vater. So ist das ganz oft formuliert. Zum Beispiel Epheser 2 haben wir es ganz klassisch. Durch ihn, Jesus, haben wir beide, nämlich Juden und Heiden, in einem Geist Zutritt oder Zugang zum Vater. Durch ihn, Jesus, haben wir beide, Juden und Christen, also Juden, Christen, Heidenchristen, in einem Geist den Zutritt, den Zugang zum Vater. Und die U-Form des Gloria im Gottesdienst lautete meines Wissens ursprünglich, Ehre sei dem Vater durch den Sohn und im Heiligen Geist. Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Das wäre zumindest biblisch richtig oder richtiger. Konfirmanden sage ich manchmal, Jesus, der Draht zu Gott oder Heiliger Geist, der Strom. Das ist jetzt sehr technisch und haut auch alles nicht hin, aber so durch Jesus im, das Wort deutlich zumindest, dieses beides. Ja? Wenn wir das Neue Testament mal aufmerksam lesen, dann entdecken wir weiterhin, die allermeisten Gebete auch im Neuen Testament sind tatsächlich an Gott den Vater gerichtet. Die allermeisten. Wir finden nur wenige Gebete an den Herrn Jesus Christus. Die finden wir auch, die gibt es, wird auch dazu aufgefordert. Alle, die den Namen des Herrn Jesus anrufen, so beginnt der 1. Korintherbrief, das ist eindeutig biblisch, aber von den Schwerpunkten her viel weniger. Und wir finden kein einziges Gebet zum Heiligen Geist. Und wir haben ja vor vielen Jahren daraufhin mal die Offenbarung auch durchforscht, erst mal geguckt, was da der Bestand ist. Und wenn man das zusammenfasst, entdecken wir auch, Gebet und Anbetung sind vor allem an Gott gerichtet, also den Vater, zu einem wesentlich geringeren Teil an Jesus, Gott und das Lamm, oft. Ja. Es gibt kein Gebet zum Heiligen Geist und erst recht keine Anbetung des Geistes Gottes. Und wir finden, auf dem Thron sitzen Gott und das Lamm, sie regieren, aber vom Heiligen Geist wird genau das nicht gesagt. Der ist, wenn, dann vor dem Thron, sogar an Gestalt von 7 Geistern. Da wird es ganz verrückt, dann kann man gar nicht mehr mit der Trinitätslehre das reinbringen oder schwierig. Also da ist eine Abstufung. Und demgegenüber lehrt das Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel, wir glauben an den Heiligen Geist, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Das ist von der Trinitätslehre völlig logisch und nachvollziehbar. Wenn es 3 in 1 sind und alle 3 in gleicher Weise Gott sind, dann kann ich auch mit allen 3 dasselbe machen, dann kann ich auch alle 3 in derselben Weise anbeten. Das ist von der Trinitätslehre völlig logisch. Und wenn ihr irgendeinen Theologen oder Pfarrer fragt, wie ist das mit dem Gebet und Anbetung zum Heiligen Geist, ich finde dann nichts in der Bibel, dann werden die immer antworten, garantiere ich euch, aber von der Trinitätslehre her ist das völlig klar, dass wir genauso zu ihm beten und ihn anbeten können. Ja, vom griechischen Denken her absolut logisch und nachvollziehbar. Trotzdem sage ich, geht es über das hinaus, was geschrieben steht. Und im 1. Korinther steht mal das nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Also die Bibel zieht diese Konsequenz, die wir mit unserem Denken ziehen, eben nicht. Ebenso ist es eine griechisch-logische Konsequenz aus der Trinitätslehre, Maria als die Mutter Gottes oder Gottesmutter zu bezeichnen. Völlig logisch. Wenn Jesus Gott ist, dann hat Maria den geboren, ist sie Gottesmutter. Völlig logisch. Für die Bibel oder hebräisches Denken wäre das meines Erachtens absolut undenkbar, einen Menschen als Gottesmutter zu bezeichnen. Deswegen sagen Juden bis heute, die Christen sind Götzendiener. Aus ihrer Sicht völlig klar. Die Bibel würde das auch nie tun. Hebräisches Denken, das wäre Lästerung für uns, Katholiken noch mehr, völlig normal Gottesmutter. Maria selber bezeichnet sich als Sklavin des Herrn. Ich bin der Herrn Markt, Sklavin steht da. Und darin ist sie die vorbildlichste und beeindruckendste Frau der Bibel, das ist ganz bestimmt. Und ja, Elisabeth nennt sie die Mutter meines Herrn. Wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Bei Herrn steht Kyrios. Die griechische Bibelübersetzung, die Septuaginta, hat dort, wo in der hebräischen Bibel der Gottesname JHWH steht, das mit Kyrios umschrieben. Herr. Das haben wir noch in unserer Lutherbibel, wo Herr mit Großbuchstaben steht, steht im Urtext der Gottesname, damit man das unterscheiden kann. Nun sagen die klugen Theologen natürlich, wenn die Elisabeth sagt, die Mutter meines Herrn, Kyrios, damit wird doch der Gottesname Jahwe wiedergegeben, also ist sie die Mutter von Jahwe und dann kann ich sagen, Gottesmutter. Kann man, aus der Trinitätslehre und allem, kann man diesen Schluss ziehen, logisch. Sag ich nur, die Elisabeth hat nicht die Septuaginta, die griechische Bibel gelesen, die hat Hebräisch und Aramäisch gesprochen, also sie hatte das nicht im Hinterkopf, wenn sie das sagt. Und die Bibel sagt eben hier Herr. Also hebräisches Denken zieht nicht dieselbe Konsequenz wie griechisches Denken, dass wir zu Maria Gottesmutter sagen können. Das würde das Hebräische nicht übers Herz bringen. Und ich sag mal, reflektierter Glaube, also Glaube, der nachdenkt, hört auf die Bibel als Ganzes in ihren Zusammenhängen. Und zieht sich nicht nur so ein paar Bibelstellen wie so ein paar Bauklötze raus und baut sich dann seine eigene Burg, sondern ich schaue die Bibel als Ganzes in der gesamten Ausrichtung, ich schaue die Zusammenhänge an und dann berücksichtige ich auch die Schwerpunkte und die Gewichtungen und die Akzente der Heiligen Schrift und beachte die hebräische Denkweise. Und wenn ich die Schwerpunkte sehe, dass eben die meisten Gebete an Gott gerichtet sind, weniger an Jesus und keins an den Heiligen Geist, und dass Gott viel mehr betont wird als Jesus oder die Gottheit von Jesus, dann müsste sich das irgendwo, wenn ich denkend glaube, auch niederschlagen. Und die Bibel sagt tatsächlich, dass Jesus Gott ist, Johannes 1 und Johannes 8 und Philipper 2 und so weiter. Aber wenn ich das lese, dann entdecke ich, sie sagt das irgendwie ganz, ganz zurückhaltend, manchmal fast verschlüsselt. Das Wort war Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Natürlich steckt es da drin, aber es wird nicht so platt gesagt, Jesus ist Gott. Eine bekannte Stelle ist, dass Thomas zum Auferstandenen sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist eindeutig, auch sagt Jesus zu Jesus, mein Gott. Aber vorneweg, im selben Kapitel sagt Jesus zu Maria, geh zu meinen Brüdern, den Jüngern und sag ihnen, ich steige auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Auf einmal hat Jesus auch einen Gott, an den er glaubt. Das steht im selben Kapitel. Und das müsste ich doch jetzt mal beides auch sehen und nicht nur das Bekenntnis des Thomas. Und dann gibt es Bibelstellen, die sind zumindest bei Luther dann auch so übersetzt, dass man es zur Trinitätslehre angepasst hat. Es gibt drei Stellen im 2. Korinther 1,3, Epheser 1,3, 1. Petrus 1,3. Da lesen wir bei Luther, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Urtext sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Bloß Artikel umgestellt. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Die englischen Bibel haben es so, wörtliche Bibel haben es so. Auf einmal liest man, dass Jesus einen Gott hat. Der Gott, an den Jesus geglaubt hat. Ist ein völlig anderer Akzent als in unserer Lutherbibel. Also man hat selbst die Bibel dann der Trinitätslehre angepasst. Finde ich nicht ganz sauber. Ja? Und ich wollte das bloß mal so ein bisschen sagen, wie es die Bibel sieht und möchte zumindest ermahnen und ermuntern, dass wir nicht gedankenlos über Gott den Vater und über Gottes Sohn und Gottes Geist reden oder zu ihnen beten. Und da begegnet mir oft ein ganz unbiblisches Kauderwelsch und Durcheinander. Da beten Leute, Jesus, danke, dass wir deine Kinder sind. So ein Blödsinn. Wir sind nicht Kinder von Jesus, wir sind Kinder Gottes. Also das würde die Bibel nie sagen. Und man tauscht das beliebig aus, als wäre das völlig egal, wen man jetzt hier benennt und was das ist. Und das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist oberflächlich, da ehre ich auch Gott nicht, indem ich differenziere und mir klar mache, mit wem ich es zu tun habe und wie ich ihn anspreche. Ich darf sicher alles reisen, ich darf vielleicht auch mit dem Heiligen Geist reden, weil es eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gibt, da gibt es auch nochmal eine Brücke hin. Aber einfach das so leichtfertig auszutauschen, als wäre das alles wurscht, was ich da gerade nenne, so kann ich mit Gott nie umgehen. Ich denke, das geht nicht. Also wir sollten dort sorgfältig sein, meine ich. Und ich meine jetzt nicht, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich habe hier ein Buch, was sehr hilfreich ist, von Asher Inschreter, den ich sehr schätze, das ist ein messianischer Judin. Er hat ein Buch geschrieben, er war bei Abraham zu Gast. Das sind diese drei Besucher. Ne? Und da steht, Jahwe steht vor Abraham und zwei Engel und so. Und wer ist das? Wer ist dort Gott? Oder der Engel des Herrn im Alten Testament. Wer ist denn das? Und was heißt denn Gott ist einer, Echad? Wenn man eine Frau einfleischen, sind sie auch Echad, auch eins, obwohl es zwei sind. Also man kommt auch vom Hebräischen, kann man dorthin kommen, dass die alle drei Gott sind. Ja? Aber es hat nochmal andere Schwerpunkte, als es jetzt vom Nizener her und in unseren Kirchen so gelehrt wird. Und ich finde es wichtig, dass einem das bewusst ist. Nächster Punkt, Juden und Heiden, Kaiser und Konzil, Staat und Kirche. Nach meinen Informationen waren die sogenannten Bischöfe der Beschneidung, also die jüdischstämmigen Bischöfe die Gemeinden, die aus dem Judentum kamen, führten, vom Konzil von Nizäa ausgeschlossen. Das heißt, auch ihre Sicht konnte dort gar nicht einfließen in die Beschlüsse. Und ich las an einer Stelle, dass hinter den übrigen anwesenden heidenchristlichen Bischöfen die Soldaten des Kaisers standen mit gezückten Speeren. Das fördert natürlich die einheitlichen Ergebnisse. Ist vielleicht klar. Ich habe das zumindest in einer Quelle gelesen von einem messianischen Juden, wo ich davon ausgehe, dass der sehr gründlich recherchiert hat. Ich habe es in keinen anderen Quellen gefunden. Also ich habe versucht, aber ich habe auch nicht so viele Bücher dort dazu. Ich fürchte, dass es trotzdem stimmt. Und da muss man natürlich anfragen, wenn Ergebnisse auf diese Art und Weise zustande kommen, was ist das dann? Wir würden das heute geistlichen Missbrauch nennen. Also geistlicher Missbrauch ist, wenn jemand seine Vormachtstellung oder seine Macht ausnützt, um bestimmte Erkenntnisse oder Verhaltensweisen durchzusetzen. Ist heute Thema an vielen Stellen berechtigt, weil das auch in ganz frommen Gemeinden vorkommt, dass jemand, der da so eine Führungsstelle hat, allen anderen sein Zeug aufdrückt und keiner mehr selber denken darf und gehorchen muss. Und das kann versklaven, das kann manipulativ sein. Und im Zusammenhang mit auch manchem Seelsorger, auch meinem, der sexuell Leute missbraucht hat, wurde jetzt ermittelt wegen geistlichem Missbrauch. Und da ist man inzwischen so weit, dass man sagt, wenn jemand zur Bekehrung Jugendlicher aufruft, ist das auch geistlicher Missbrauch, weil er sein Erwachsensein das dann draufdrückt. Das wird langsam hanebüchen, wie man das diskutiert. Ja? Aber dass das hier an dem Konzil Missbrauch war, geistlicher, darüber redet kein Mensch. Warum eigentlich nicht? Also wieso ist man hier so blind und jetzt auf einmal ist man überwach geworden und diskutiert teilweise sehr schräg? Klar ist jedenfalls, die Absicht Konstantin des Großen auf dem Konzil zu Nizäa seine errungene Reichseinheit auch kirchlich besiegeln zu lassen und seine Alleinherrschaft auch über Streitfragen, die der Idee einer das Reich einenden Kirche entgegenstanden, zu demonstrieren. Zuerst vollzog sich in Nizäa die Symbiose zwischen Staat und Kirche. Ist jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, weil es aus dem evangelischen Lexikon kommt. Aber das ist eine unverdächtige Quelle. Deswegen habe ich das so wörtlich hier. Also, klar ist, Kaiser Konstantin hatte das Römische Reich geeinigt. Er wollte jetzt, dass alle zusammenhalten und das sollte auch kirchlich bestätigt und besiegelt werden. Kirche sollte damit helfen, dass das Reich eins ist. Und er wollte die Alleinherrschaft ausüben über alles, was gedacht wird, auch über das, was in der Kirche gedacht wird, kirchliche Streitfragen. Und wenn da in der Kirche Spaltungen waren und verschiedene Ansichten, dann war das gegen die Einheit seines Reiches gerichtet und da musste er dagegen vorgehen und für Einheit sorgen. Das sagen diese Sätze. Zuerst vollzog sich in Nizäa die Symbiose, also das Zusammenwachsensein zwischen Staat und Kirche. Das ist eine entscheidende Weichenstellung, das gab es vorher nicht. Zum ersten Mal berief ein weltlicher, ungetaufter Kaiser ein christliches Konzil ein. Ein weltlicher, ungetaufter Kaiser beruft ein christliches Konzil ein. Der Staat übernahm also kirchliche Aufgaben und die Kirche begann, staatlichen Interessen zu dienen. Das mag man jetzt unterschiedlich bewerten und da kann man unterschiedlich viel von halten. Auf jeden Fall ist das eine entscheidende Weichenstellung, die uns bewusst sein sollte, was da passiert ist. In Deutschland sind die großen Kirchen Körperschaften des öffentlichen Rechts. Ja, evangelisch, katholisch, auch die Zeugen Jehovas haben es anstellen. Eine Definition von Körperschaften öffentlichen Rechts lautet, habe ich aus dem Lexikon, Körperschaften öffentlichen Rechts sind rechtsfähige Verbände zur Wahrnehmung staatlicher Aufgaben unter staatlicher Kontrolle. Das könnte zu denken geben. Rechtsfähige Verbände zur Wahrnehmung staatlicher Aufgaben unter staatlicher Kontrolle. Wenn man einen Kirchenjuristen fragt, ob er das sinnt, sagt er natürlich sofort, diese Definition trifft auf Kirchen überhaupt gar nicht zu und macht halt dann einen langen Vortrag, weshalb das überhaupt nicht zutrifft, was das Lexikon da sagt. Das können Juristen sicher gut begründen. Ich bin zu dumm, das zu verstehen, weil ich kein Jurist bin. Da brauchst du eine eigene Deutschausbildung noch. Es ist nur so, wenn ich manche Verlautbarungen und Verhaltensweisen zur Kirche sehe, dann fällt mir diese Definition ständig wieder ein. Ich kann es nicht hindern. Also Einheit mit menschlicher Macht durchgesetzt, im staatlichen Interesse, Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche oder Verschmelzung, Symbiose. Das ist in Nizia, schwingt dort mit und hat das mit geprägt. Und das wird heute wenig betont, finde ich. Und dann noch Ostern statt Passa, die Trennung vom Judentum. Klar ist von der Bibel her, Jesus starb in der Passawoche und stand in ihr wieder von den Toten auf. Und so erfüllte er ja, was prophetisch im Passalamm, was man dort geschlachtet hat, vorgeschattet war. Hat es ja erfüllt. Nichts wäre logischer und biblischer, als dies in der Passawoche zu ihrem biblischen Termin auch zu feiern, was die ersten Christen selbstverständlich taten. Aber nun wurde auf dem Konzil von Nizia ein neuer, für alle verbindlicher Ostertermin festgelegt. Ostern ist ein altgermanisches Wort, hängt sprachlich mit Osten zusammen, mit Morgenröte. Manche reden von der Göttin Ostera, das ist aber überhaupt nicht erwiesen, dass die überhaupt gegeben hat. Also das hat Hitler ausgegraben, weil er das Germanentum betonen wollte. Das ist jetzt nicht seriös unbedingt, aber Ostern und Osten hängt zusammen, Sonnenaufgang ist klar. Und dieser Termin ist der Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Und das ist zunächst mal ein heidnischer Termin. Begründung, die Trennung vom Judentum. Und dazu jetzt mal einige Sätze aus dem Brief Konstantin des Großen an die Bischöfe. Also wie er den Ostertermin begründet. Ich lese jetzt wörtlich. Erstens erschien es mir unwürdig, dass wir bei der Feier dieses heiligsten Festes den Praktiken der Juden folgen sollten, die ihre Hände mit ungeheurer Sünde verunreinigt haben und deshalb mit Seelenblindheit behaftet sind. Lasst uns also nichts mit der verderblichen jüdischen Menge gemein haben. Lasst uns von jeder Mitbeteiligung an ihrer Niedertracht zurückziehen. Die Reinheit eurer Seelen darf in keiner Weise durch die Gemeinschaft mit den Sitten dieser höchst verruchten Menschen befleckt werden. Wir mögen nichts mit diesem Volk von Wüstlingen gemein haben, die ihren Herrn erschlagen haben. Es ist höchst angebracht, dass alle sich darin vereinigen, das zu wünschen, was die gesunde Vernunft zu fordern scheint, und jede Beteiligung an dem schändlichen Verhalten der Juden zu vermeiden. Zitat Ende. Und da kann man schon mal fragen, welcher Geist hier gesprochen hat. Der Witz ist, dass trotz dieser Einigung sich die Ost- und Westkirche immer noch nicht über Ostern einig sind, weil die Kalender halt verschieden sind und die Kalenderreform ist für mich auch wieder zu kompliziert, aber ist so. Und auf die Idee, sich wieder auf den ursprünglichen biblischen Termin zu einigen in der Passawoche, scheint keiner zu kommen. Oder diese Idee ist nicht durchsetzbar, denn sie würde eine Grundsatzentscheidung zurücknehmen. Und die war, wir schaffen eine neue Einheit unter den Christen auf Kosten der jüdischen Wurzeln. Das ist die Grundsatzentscheidung von Nizia. Wir schaffen eine neue Einheit unter den Christen auf Kosten der jüdischen Wurzeln. Die Folgen sind immens und vielschichtig. Kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Unter anderem wurde der Antijudaismus so zu einem Kennzeichen der christlichen Kirchen. Es musste erst zum Holocaust kommen, ehe ein gewisses, längst überfälliges Umdenken einsetzte und mit ihm ein christlich-jüdischer Dialog. Auf der Strecke geblieben sind dabei bisher die messianischen Juden. Und damit meine ich jetzt an Jesusgläubige Juden, die weiter im Judentum verwurzelt bleiben und entsprechend leben. Also wie die ersten Christen eben auch gelebt haben, die aus dem Judentum kamen, und auch die Bischöfe der Beschneidung, die eben von dem Konzil von Nizia ausgeschlossen waren. Und die sind dann auch bis heute messianische Juden von Kirchentagen ausgeschlossen und ihnen werden die Benutzung kirchlicher Räume verweigert. Ich sage, vielleicht bewahrt sich das ja vor mancher Versuchung und Verderbnis. Vielleicht ist das ganz gut. Aber für uns Heidenchristen muss festgestellt werden, wir haben uns von einem, ich nenne es mal Ölbaumchristentum, hin zu einem Weihnachtsbaumchristentum ohne Wurzeln fortentwickelt. Das mag attraktiv aussehen. Die Frage ist, wie es mit der geistlichen und lebendigen Frucht aussieht. Also ich beobachte am Weihnachtsbaum, dass er zwar noch mal Spitzen treiben kann, wenn er lange genug im Wasser steht, aber das Tannenzapfen wachsen habe ich nicht mehr gesehen. Da muss man dann künstlich Äpfel ranhängen oder Glaskugeln. Und das taugt zu Dekorationszwecken. Ja, ich habe da mal ein Thema auch gemacht, Ölbaum oder zwei Bäume. Sind wir im Ölbaum verwurzelt und haben Anteil oder sind wir Weihnachtsbaumchristen, die schön dekorativ alles schön machen, aber verschönern, aber wo die Frucht eigentlich fehlt, die Gott sehen will, kann man mal drüber nachdenken. Noch kurz ein neues Konzil, Fragezeichen. 1995 gab es ein Reden Gottes zu dem messianisch-jüdischen Rabbiner Marty Waldman. Er hat sich gerade mit dem ersten Apostelkonzil beschäftigt, was in Apostelgeschichte 15 berichtet wird. Da ging es um die Frage, wenn die aus dem Heidentum kommen, die Leute zum Glauben, was müssen die sich jetzt beschneiden lassen, müssen die als Juden leben oder wie gehen wir mit denen um? Dort wurde entschieden, die Jesusgläubigen aus den nichtjüdischen Völkern, also den Heiden, in den Leib Jesu aufzunehmen, ohne ihnen vorzuschreiben, Juden zu werden oder eine jüdische Lebensweise zu übernehmen. Mit der Zeit nahm dann die Kirche eine völlig nicht-jüdische Identität an und verstieg sich sogar zur Behauptung, sie selbst sei nun an die Stelle von Israel Gottes erwähltes Volk. Man nennt das Ersatztheologie. Die Beibehaltung einer jüdischen Identität wurde als Ketzerei abgelehnt und verfolgt. Also mussten Juden, die zum Glauben an Jesus oder an Jeschua kamen, praktisch heidnisch geprägte Christen werden. Sie mussten all ihre Bräuche und Beschneidungen und Feiertage alles ablegen und dann, wie wir Christen werden. Und Rabbi Waldman reifte die Vision eines zweiten Jerusalemer Konzils, zu dem sich die geistlichen Leiter aus den verschiedensten Kirchen der Welt treffen sollten. Toward Jerusalem Council 2, hin zu einem zweiten Jerusalemer Konzil. Und in ihm müsste die bleibende Erwählung Israels wieder offiziell erklärt werden. Und die Bedeutung der messianischen Juden als geretteter Überrest Israels gewürdigt werden. Dazu gehört, sie als Mitglieder des einen Leibes des Messias anzuerkennen und zu würdigen. Und das wäre ein wichtiger Schritt, um die Trennung vom Judentum, die in Nicäa 325 festgeschrieben wurde, zu überwinden. Nicäa brachte eben nicht nur eine neue gefeierte Einheit der Kirchen, sondern die geistlich verhängnisvolle Urspaltung der Christenheit. Ich sage, und das habe ich jetzt nicht erfunden, die Trennung vom Judentum von der Wurzel ist die Urspaltung der Christenheit, aus der sich alle anderen Spaltungen und sonst was ergeben. Ein zweites Jerusalemer Konzil könnte ein Schritt sein, sich der von Gott gestifteten Einheit zu nähern, um die Jesus gebetet hat in Johannes 17 oder von der auch Paulus in Epheser 2 schreibt. Und diese Bewegung hin zu einem Jerusalemer Konzil Nummer 2 plante aus Anlass des 1700-jährigen Jubiläums des Konzils von Nicäa für Oktober 2025 in Jerusalem ein Gipfeltreffen geistlicher Leiter aus der ganzen Welt. Da laufen jetzt die Vorbereitungen. Es sind so 500, 600 Leute sollen da kommen. Das ist noch nicht dieses zweite Konzil, aber die treffen sich ja seit Jahren und geben auch Rundbriefe raus. Und es gibt eine Internetseite, auch in Deutsch. Und da soll aus Anlass von Nicäa jetzt in Jerusalem auch im Oktober ein Treffen stattfinden. Ich schließe mit noch nicht am Ziel. Ich schließe mit der Feststellung, trotz, in Klammern oder wegen, aller Konzilien sind wir noch nicht am Ziel. Am Ende wird Gott alles in allem sein, steht in meiner Bibel. Und wir werden von Angesicht zu Angesicht erkennen, gleich wie wir erkannt sind. Bis dahin lasst uns dem Messias, Jesus oder Jeschua nachfolgen und lasst uns jeden Tag für die Gnade danken, dass auch wir aus den nichtjüdischen Völkern durch Jesus, den Christus, zu dem Gott Israels gehören dürfen und er uns seinen Geist gibt. Ja, Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade. Das mag sogar für Konzilien gelten. Seine Güte und Gnade sollten wir täglich feiern. Von unseren krummen Wegen jedoch sollten wir umkehren. Deshalb vielleicht doch nicht nur
feiern. Soweit mal.